Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Dizzy Gillespie. Wenn ich diesen Namen nur ausspreche, muss ich schon lächeln und habe diesen Jazzmusiker sofort vor mir. Wenn er nicht Trompete spielt, macht er einen Witz oder grinst und wenn er spielt, bläst er die Backen ganz groß auf. Und wie er gespielt hat. Er war ein Virtuose und großartiger Improvisator, über den Miles Davis sagte, "Whenever I want to learn something, I go and listen to this." In den 1940er Jahren wurde Dizzy Gillespie zusammen mit Charlie Parker zu einem der wichtigsten Vertreter in der Entwicklung des Bebop. Das war die Jazzströmung nach der Swing-Ära. Man ging weg von geradlinigen Kompositionen hin zu verrückten Linien, asymmetrischen Phrasierungen und setzte auf schnelle Tempi und artistischen Umgang am Instrument. A Night in Tunisia schrieb Dizzy Gillespie 1942. Bis heute wurde dieser beliebte und berühmte Jazzstandard über 400 Mal aufgenommen. Er hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert und bietet viele Interpretationsmöglichkeiten. Interessanterweise stammt die erste Aufnahme von der Sängerin Sarah Vaughan aus dem Jahr 1944 und trug ursprünglich den Titel Interlude. Zu den Vokalversionen kommen wir dann aber auch später noch. Für die erste Musikeinspielung habe ich jetzt einmal eine der frühesten Instrumentalaufnahmen gewählt, damit wir im Laufe der Sendung auch die Unterschiede der Interpretationen hören können. Das klingt also jetzt noch nicht so nach Bebop, sondern noch nach dem vorhergehenden Swing-Stil. Dizzy Gillespie mit Boyd Rayburn und seinem Orchester 1945 in New York aufgenommen.
Thank you.
Meinen heutigen Gast kann ich eigentlich als berühmtesten österreichischen Trompeter bezeichnen. Thomas Gantsch gründete vor 30 Jahren während seiner Studienzeit in Wien gemeinsam mit seinen Kommilitonen die höchst erfolgreiche Gruppe Nordseelbrass. Er war Mitglied des Vienna Art Orchestra. Es gibt viele Kooperationen mit Musikern aus aller Welt, mit denen er in zahlreichen Ländern auftritt, und er komponiert auch noch für diverse andere Besetzungen. Wer Thomas Gantsch schon auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass er immer den Schalk im Nacken trägt, aber dabei niemals die Musik aus den Augen verliert. Eigentlich so wie Dizzy Gillespie.
Bis auf die aufgeblasenen Backen hat die Beschreibung vorher auch ganz gut gepasst für mich.
Ja, das freut mich.
Dankeschön. Mich auch.
Aber ich werde dich jetzt nicht als österreichischen Dizzy Gillespie bezeichnen. Das ist mir ein bisschen dann doch zu...
Naja, ich bin mehr der österreichische Thomas Gantsch.
Genau, das gefällt mir auch besser. Aber sag, Thomas, wenn das dein Podcast wäre, Kulturmenü, und du würdest mit einem Trompeter über Night in Tunisia sprechen, wen würdest du dir dann einladen?
Das ist relativ egal, weil ich glaube, ich könnte mit jedem, also Jazz-Trompeter, muss man dazu sagen.
Ja.
Ich würde also mal einen Jazz-Trompeter einladen, aber von den Jazz-Trompetern würde ich wahrscheinlich mit jedem vortrefflich über Night in Tunisia einfach sinnieren können, und wir würden wahrscheinlich eine Stunde lang nur über verschiedene Aufnahmen und Interpretationen reden und da sehr ins Spezielle abgleiten. Also da würden wahrscheinlich die Zuhörer, die jetzt zuhören, nicht viel verstehen davon.
Die Nicht-Trompeter.
Die Nicht-Trompeter.
Ja, genau.
Na, aber für Trompeter wäre es spannend. Ja, wir werden jetzt versuchen...
Genau, für Nicht-Trompeter das trotzdem spannend zu gestalten. Es ist übrigens nichts abgesprochen, was wir da jetzt plaudern.
Ja, das stimmt.
Also du nennst keinen Namen der Gäste.
Wir wollen keine Namen nennen.
Ja, und von dem Verstorbenen, weil es ja eine hypothetische Frage ist.
Naja, ich hätte gern mit Dizzy Gillespie drüber gesprochen, gell? Natürlich.
Ja.
Aber nicht nur über das.
Ja, da schweift man dann wieder ab.
Wahrscheinlich hätte ich mit Dizzy Gillespie gar nicht über Night in Tunisia gesprochen.
Oder vielleicht auch gar nicht über das Trompetespielen.
Ja, da hätten wir schon drüber geredet.
Genau. Aber vielleicht wären wir auch versumpert mit einem Glas Whisky oder so.
Das ist anzunehmen.
Oder eine Flasche, wenn man versumpert.
Oder andere Dinge, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Er war auf jeden Fall ein sehr angenehmer Zeitgenosse, glaube ich.
Ja, und er war wahnsinnig populär. Er war in der Muppet Show zu Gast, er war bei der Cosby Show zu Gast. Er kandidierte sogar 1964 als Unabhängiger für die amerikanische Präsidentschaft. Das Weiße Haus hätte er damals The Blues House genannt und berühmte Jazzmusiker als Minister angelobt. Das würde bei uns vielleicht auch funktionieren.
Wir haben auch schon versucht, Kulturschaffende in Regierungen zu haben. Ja.
Er war eh nicht erfolgreich. Also er ist abgeblitzt.
Leider. Diese Episode hätte ich gern gesehen, vor allem mit so einer Weltmacht wie den USA.
Ja.
Wenn da lauter Jazzmusiker in der Regierung sitzen, ich schätze, dann hätten zumindest die Kriege alle aufgehört für diese Legislaturperiode.
Ja. Ganz sicher. Die Liebe wollte er ja immer verbreiten, hat er gesagt.
Ja, das ist ihm sicher gelungen.
Ja, also wofür er sehr bekannt war, war die nach oben gebogene Trompete. Hast du ihm das eigentlich nachgemacht, weil du spielst auch auf so einem Instrument?
Nein, ich spiele vom eigenen Instrument, wo der Trichter auch nach oben gebogen ist. Aber das hat mit der Bauform zu tun und man muss den Trichter am Ventilstock vorbeiführen, und da war der Weg nach oben der beste. Mhm. Bei ihm gibt es verschiedene Geschichten, warum das so war.
Ja.
Ich habe einmal ein Interview mit ihm gesehen, da hat er erzählt, dass er früher in den 30er Jahren immer in diesen Mafia-Clubs gespielt hat oder in Jazz-Clubs gespielt hat, wo sich natürlich der Mob herumgetrieben hat. Und da saß halt einer mit seiner Begleitung in der ersten Reihe und hat ihn gewarnt, er soll nicht immer so laut spielen. Und irgendwann hat es dem gereicht und Dizzy hat wieder vergessen, hat wieder voll reingeblasen, und der Typ ist auf die Bühne und hat ihm das Horn verbogen. Mhm. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er es dann immer so bauen hat lassen.
Das ist super. Diese Geschichten, wer was erzählt, also wenn du sagst, du hast ein Interview gehört, wo er das erzählt hat, ich habe ein Interview gelesen von ihm, wo er erzählt hat, er hat in diesem Club gespielt und es war wer anderer auf der Bühne und die haben sich irgendwie aufgeführt und die Trompete, die auf seinem Ständer gestanden ist, ist umgefallen und er kommt zurück und die war verbogen.
Das wird wahrscheinlich die realere Version sein. Aber die andere ist spannender.
Ja, die andere ist spannender, das stimmt. Aber was auch noch ein netter Seitenhieb ist, er hat sich scheinbar nicht aufgeregt darüber, weil ich meine, wenn einem Musiker das passiert, dann fängt man mal zum Schimpfen an und versucht, den Schuldigen zu finden. Aber es war der Geburtstag seiner Frau und den wollte er nicht verderben.
Ich kann überhaupt nichts dazu sagen, weil wenn man so eine Trompete spielt, wird man sein ganzes Leben lang in jedem Interview gefragt, warum die so ausschaut. Und dann gibt es wahrscheinlich so um die 700 Versionen der Geschichte. Und ich glaube, man kann sich da die Rosinen aus dem Kuchen picken.
Na gut, also reden wir mal über den Bebop, den ich schon eingangs erwähnt habe. Also wenn man sich damit beschäftigt, kommt man am Komponisten und Jazztheoretiker George Russell nicht vorbei. Für Dizzy Gillespie hat er Cubano B, Cubano Bob geschrieben. Viele denken, das hat er Dizzy Gillespie selber geschrieben, aber das stimmt nicht. Das war 1947 und wurde in der Carnegie Hall aufgeführt. Und George Russell sagt über den Bebop, es war eine unruhige Musik, die die Menschen aufrütteln sollte. Aber A Night in Tunisia wurde zu einem der Stücke, die Dizzy bequem für jedes Publikum spielen konnte, weil es nichts war, was sie erschrecken würde. Glaubst du, hat der Bebop die Leute, das Publikum vorerst einmal erschreckt, damals?
Es war auf jeden Fall eine Revolution und es war ja komplett konträr zu dem, was davor war. Also der Swing war eine sehr geradlinige Musik, wie man auch in dieser Aufnahme gehört hat. Das war ein ganz klassischer Big Band Sound und der Bebop ist irgendwie explodiert in dieser Zeit und es war schon auch ein Ausdruck von Wut und Revolte. Und höchste Virtuosität und man wollte da sicher die Leute auch erschrecken damit. Nur der Dizzy war vom Charakter her einfach ein Entertainer und kein bösartiger Mensch. Das, wenn man ihn so beobachtet über die Jahre und vor allem ganz am Ende, wenn man sieht, wie sehr der geliebt wurde von allen, mit denen er gespielt hat und wie sehr er auch immer alle anderen gefeatured hat. Das war schon eine ganz tolle Persönlichkeit. Aber Night in Tunisia im Speziellen ist natürlich ein super tolles Stück. Das hat eine tolle Dramaturgie. Es hat drei verschiedene Teile und es beginnt mit einem, also normalerweise, man kann es ja ganz verschieden interpretieren, aber der erste Teil ist in einem Latin-Rhythmus, der zweite ist dann im Swing und dann gibt es so eine Interlude, die sich so aufbaut und dann gibt es einen Solo-Break und dann fängt, das hat eine ganz eigene Geschichte, das Stück. Und deswegen ist es einfach spannend anzuhören. Während viele andere Bebop-Standards, die sind einfach wirklich schnell und viele Noten und möglichst virtuos und das ist bei Night in T-Night. Die Bebopper waren ja, genau wie Hip-Hop später, damals auch wahnsinnig hip. Das war total angesagt unter den Jungen. Und auch, wenn man die Bilder anschaut aus den 40er Jahren, diese war immer extrem toll gekleidet. Und die waren so die Role Models für die jungen Leute.
Ja, ist es nicht heute auch so? Also jetzt in der Popmusik vielleicht mehr als im Jazz?
Ja, natürlich, es ist immer was angesagt. Das ist schon so, aber ich glaube, dass der revolutionäre Geist ist halt vielleicht nicht mehr so da, weil es einfach kommerzieller ist und die Revolutionen vielleicht nicht mehr in der Musik stattfinden. Ich meine, wenn man zurückschaut,
traurig, oder?
Naja, also in der Musikgeschichte, wie Tristan und Isolde rausgekommen ist, haben sie haufenweise junge Leute umgebracht.
Ja. Also, ja, gut, das ist jetzt ein hartes Beispiel dafür.
Ja, aber es ist auch eins. Ne? Ich meine, heute gibt es TikTok und die Leute schauen sie dort irgendwas an und machen dann einen Blödsinn.
Gibt's ja. Na gut, dieses, wenn man da das Social Media hernimmt, da hat überhaupt vieles sich verändert. Die Leute lesen auch weniger, weil sie mehr auf Social Media schauen. Das ist genauso erschütternd. Aber die Veränderungen und die Revolten innerhalb der Musik, ist halt schade, dass es das heute nicht mehr gibt, in der Größe wie damals.
Naja, es gibt halt nur 12 Töne. Ja, und da gibt es natürlich das dazwischen, aber irgendwie ist das meiste einfach schon gewesen. Es ist schwierig, es ist ja auch interessant zu beobachten, wie seit den 60er Jahren versucht wird, neue Klangsprache zu entwickeln und dann dies und das zu erweitern und dann nimmt man Sounds dazu aus dem Computer, man versucht, eine neue Sprache zu finden, aber ich glaube, mit den konventionellen Mitteln ist sie annähernd erschöpft.
Glaubst du, haben die damals gecheckt und gemerkt, dass sie was Neues kreieren oder haben sie sich das gar nicht überlegt? Sie haben es einfach gemacht.
Ich glaube, das musste aus ihnen raus und dann wurde das als was Neues wahrgenommen. Aber ich glaube nicht, dass sie die hingesetzt haben und sie überlegt haben, wie können wir jetzt was Neues machen. Sondern das war einfach der Zeitgeist und die Wut, die da aufgestaut war und das musste einfach raus.
Ja.
Und sowas ist auch heute noch mit den konventionellen Mitteln möglich, wenn irgendeine Künstlerin oder ein Künstler daherkommt, der einfach authentisch ist und was zum Sagen hat und das ausschreit, dann hat das genau dieselbe Kraft.
Ja, ich meine, es muss raus aus ihnen, dieser Terminus mit der Weltmusik. Der George Russell hat eben diese Weltmusik halt auch bemerkt. Oder, ich meine, das ist jetzt ein schwieriges Terrain, ein bisschen so, versuche ich es mal zu formulieren, Rassismus, so wie er damals war, hat halt bei den afroamerikanischen Musikern auch dazu beigetragen, dass sie sich ihrer Herkunft bewusst geworden sind. Also sie haben sich halt auf was bezogen. Kann man das so sagen?
Es war ganz bestimmt ein sehr selbstbewusster Ausdruck der eigenen Kunst. Es war sicher sehr ein klares Statement. Mhm. Das sind wir, so sind wir und wir lassen uns nicht die ganze Zeit unterdrücken. Mhm. Also es hat sicher damit zu tun und darin wurzelt es. Es ist nur schwer natürlich von außen zu beurteilen.
Ja, sowieso.
Aber die Kraft, die diese Musik und diese Bewegung gehabt hat, die ist offensichtlich.
Ja. Also die afrikanische Musik meinst du jetzt? Oder ich meine eigentlich die afrikanische Musik. So rhythmisch, 12-Achtel-Takt und so.
Ach so, ja, ich meine die Jazzmusik an und für sich. Mhm. Da ist ja immer alles zusammengekommen. Mhm. Und im Bebop ist viel kulminiert eben. Da ist der afrikanische Rhythmus und der lateinamerikanische Rhythmus plötzlich verwoben worden. Es war dann der Swing nicht mehr das Einzige.
Ja.
Und der Dizzy hat ja auch, muss man auch sagen, Dizzy Gillespie hat eigentlich harmonisch alles aufgemacht. Also wenn er gespielt hat, Das ist immer gleich modern. Also da waren alle Türen offen. Es ist eine ganz große Weitsicht beim Spielen. Also man sagt ja immer, es gibt keine falschen Noten. Und das stimmt irgendwie. Er hat mir das schon auch gezeigt durch sein Spiel.
Mhm. Dass man auch freier wird dadurch, wenn man weiß, es gibt nichts Falsches.
Also ich finde, dass nach diesen nichts, also moderner ist es nicht mehr geworden. Mhm. Von den Grundbausteinen. Es ist komplett wild, es ist harmonisch alles möglich. Du kannst alle Noten spielen, wenn du sie in den richtigen Kontext setzt.
Ich möchte noch dazu sagen, diese Wurzeln, da gibt es ja von Miles Davis die Nummer Arigen. Und Arigen, rückwärts gelesen, heißt Nigeria. Und die Nummer ist einfach im Bebop auch extrem bekannt und beliebt und wurde sehr viel gecovert. Hör mal kurz rein. War das.
Ist auch viel lyrischer als Bebop eigentlich gespielt wird, üblicherweise. Aber Miles war halt auch ein großer Lyriker. Also da ist jeder, es ist vom Tempo her viel entspannter als viele andere Aufnahmen. Mhm. Es hat nicht diese Urwut, obwohl die sicher bei ihm drinnen ist, aber er erzählt immer, also Miles Davis erzählt mit seinem Ton immer Geschichten. Und zwar mit jedem einzelnen Ton. Das ist sehr faszinierend zuzuhören. Es gibt nie eine Note, die einfach so gespielt ist. Und am spannendsten finde ich es überhaupt, wenn ein Fehler passiert und was er dann daraus macht. Also
Fehler, du hast gerade gesagt, es gibt keine falschen Töne.
Nein, mit Fehler meine ich, dass
harmonisch?
Nein. Es gibt immer wieder die Situation, dass du hörst, der möchte was spielen und das misslingt ihm. Und dann nimmt er aber das und macht daraus was Neues. Das ist ja das Tolle am Improvisieren. Ich finde es auch viel spannender, als wenn jemand total perfekt runterspielt, von oben bis unten. Mhm. Das nimmt mich nicht so mit auf die Reise. Aber das Thema von dem Stück ist natürlich auch eine ganz klare irgendwie Hommage an Dizzy, finde ich. Es ist wie ein Lick, das der Dizzy Gillespie spielen würde.
Aber hast du das Gefühl, er imitiert ihn?
Nein, ich glaube, er
bezieht sich mehr auf ihn.
Nein, ich glaube, er hat ihn sehr bewundert. Mhm. Er hat sich nur immer darüber aufgeregt, dass er so Entertainment macht. und sich quasi damit dem Publikum so anbietet, das hat ihm nicht gefallen. Das hat ihm auch bei Clark Terry nicht gefallen, der andere ganz große ist. Aber er hat ihn sicher immer hochgehalten und bewundert. Als sein Vorbild, als eins seiner Vorbilder.
Du hast ja mal, ich weiß jetzt nicht, ob das da hineinpasst, ein Don Ellis-Projekt gemacht. Und der Don Ellis war ein Schüler von George Russell.
Don Ellis ist ganz eine andere Abteilung.
Ja,
ist auch jemand, der die Kunst und das Entertainment immer verwoben hat und verbunden hat. Was auf jeden Fall auch auf diese Gillespie zutrifft. Und solche Leute sind mir immer sehr nah. Ich habe diese Gillespie zum ersten Mal gesehen im Fernsehen, da war ich 12 oder 13 und es war ein Konzert aus der Royal Elizabeth Hall, glaube ich, mit einer Big Band und es war eine fantastisch besetzte Big Band mit lauter Weltmeistern, die ich vorher noch nie gesehen habe und der Dizzy war schon sehr betagt und hatte auch einen ganz schlechten Tag, also er konnte nicht mehr besonders gut spielen, so wie er früher gespielt hat, in den 40er Jahren. Aber am Anfang von dem Konzert hat die Rhythmusgruppe angefangen, einen Vamp zu spielen und dazu ist er auf die Bühne marschiert mit einem Hüftschwung und mit einer positiven Energie, dass ich habe im Fernsehen angeschaut und gesagt, ich will das auch. Das war unglaublich. Und von diesem Konzert gibt es übrigens eine, glaube ich, 20-Minuten-Version von Night in Tunisia, die sehr interessant ist auch.
Ah, super.
Wo sehr viel mit verschiedenen Tempi und mit verschiedenen Stilen gespielt wird, wo ganz viele Solisten sind und jeder hat eine ganz einen eigenen Spot. Mhm. Die Aufnahme war Dizzy Gillespie und das United Nations Orchestra, so hieß das.
Ja, mit der möchte ich die Sendung beschließen.
Na, schau da was
an. Mit der Aufnahme, genau.
Jetzt habe ich was vorweggenommen.
Hast du, na gut, kann man sich auf den Schluss freuen.
Das ist schön.
So weit sind wir noch nicht. Da haben wir noch ein paar andere Themen dazwischen. Du hast gesagt, dieser Witz und der, wie der halt auf die Bühne gekommen ist, der Begriff Bebop an sich, der wird ja hergeleitet von einer...
Wir reden von Scat.
Ja, das ist das Wort, genau. Scat-Gesang.
Scat-Gesang, es ist das Vokabular des Scat-Gesangs. Und das ist einfach das Imitieren eines Instruments mit der menschlichen Stimme. Und das ist dann halt eine rhythmische Sprache. Die Huljubabadudelisubab, was auch immer. Also man rhythmisiert irgendwie mit irgendwelchen Silben, die einem gerade einschießen.
Ja.
Und mit dieser Sprache improvisiert man über ein Lied.
Genau. Und da gibt es dann auch auskomponierte Stücke, wie zum Beispiel von Dizzy auch, das war vor Night in Tunisia, glaube ich, Ubab Shabam.
Ja.
Das heißt so, es wird auch so geschrieben. Oder Salt Peanuts ist ja auch sowas, wo die Instrumente mehr oder weniger das, was dann die Bandmusiker nachher dann drauf singen. Vielleicht spiele ich das noch ein, weiß ich jetzt noch nicht, ob das dann passt. Ja.
Es passt alles immer. Wir sind hier ganz frei.
Ja, das stimmt. Das ist ja, hast du recht. Danke für die Erinnerung. Im Podcast können wir machen, was wir wollen. Dann hauchen wir uns kurz Ubab Shabam an. Das ist halt auch noch sehr swingig, ne?
Ja, ja, dann der Swing-Rhythmus ist ja meistens bei den Bebop-Stücken eh drunter. Nur sie zerlegen den traditionellen Swing, indem sie da einfach ganz wild drüber spielen. Es gibt ja die Geschichte, dass der Dizzy in der Band von Cab Calloway gespielt hat. Klassische Swing-Band mit Lieder, der Sänger ist. Und der Dizzy hat irgendwie Solos gespielt und der Cab Calloway hat irgendwann gesagt, stop playing that Chinese music. Also weil das war komplett arg für die damals, wie der gespielt hat.
Er hat ihn auch rausgeworfen dann, glaube ich, oder?
Ich glaube, der Legende nach hat Dizzy sogar ein Messer nach ihm geworfen. Also es ist durchaus rau zugegangen früher. Obwohl ich vorher gesagt habe, das war ein netter Mensch.
Ja, ich war
ganz der war ganz sicher ein super netter Mensch. Aber ich glaube, damals war es sehr raues Klima, besonders unter den afroamerikanischen Musikern, weil ja ständig mit, also ich weiß da, der Schlagzeuger von der Count Basie Band ist immer mit einem Gewehr gereist zum Beispiel. Die mussten ständig aufpassen und wurden ja auch wirklich bei jeder Gelegenheit ganz furchtbar behandelt. Und ja, das war, glaube ich, mehr so Street, da hat jeder so ein Street-Credit gehabt, wie man sagt.
Dieser Witz im Bebop, da gibt es eine Aufnahme vom Art Blakey, da kündigt er, also auf dem Album A Night at Birdland, 1954 war das, und da kündigt er A Night in Tunisia so an.
At this time we'd like to play a tune, was written by the famous Dizzy Gillespie. I feel rather close to this tune because I was right there when he composed it in Texas. On the bottom of a garbage can. Seriously. So, Night in Tunisia, ladies and gentlemen.
Wir hören das dann noch gleich weiter. Aber das stimmt natürlich nicht, was er da erzählt.
Wer weiß, vielleicht stimmt es teilweise. Das ist genauso wie mit dem verbogenen Horn.
Das stimmt.
Da steckt ein Körnchen Wahrheit ist immer drin. Vielleicht waren sie in Texas und er hat auf dem Deckel, also auf dem Boden von einer... dann ein Mistkübel umdraht und hat dann ein Notenpapier oben drauf gekriegt und hat eine Skizze gemacht.
Ja,
oder einen Teil davon oder ein paar Takte oder hat die Melodie gehabt. Vielleicht hat er nur die Idee. Vielleicht hat er nur das.
Und das hat er dann aufgeschrieben.
Ja, und dann stimmt das wieder.
Ja. Weil er hat selber gesagt, er hat sich irgendwann ans Klavier gesetzt in irgendeiner Pause von einem Konzert und hat halt irgendwie diese Harmonik irgendwie im Ohr gehabt und hat halt ein bisschen herumprobiert so.
Es ist ja auch kein konventionelles Lied. Es hat, wie gesagt, es hat drei Teile und es hat eine eigene Dramaturgie.
Ja.
Und die ist wahrscheinlich nicht an einem Tag entstanden, sondern schleichend.
Ja. Ja, du hast gesagt, die Besonderheit mit dem Break, was auch eine Besonderheit ist, wir hören dann gleich den Art Blakey noch mal kurz weiter, ist diese Basslinie am Anfang. Das ist ja eigentlich schon eine komponierte Intro, wo man sofort erkennt, das ist jetzt A Night in Tunisia. Mhm. Und das hört man besonders schön auf der Aufnahme, auf der alten Aufnahme von Miles Davis und Charlie Parker, 1946. Du hast das vorhin schon gesagt, ich habe vorher gesagt, der Erkennungswert ist so groß. Also in den ersten Sekunden weiß man, was das ist. Nur wegen der Basslinie.
Ja.
Auch eine Besonderheit in einem Jazzstandard der damaligen Zeit.
Ja, aber es kommt immer wieder vor. Es gibt Lieder, die erkennt man einfach sofort. Das ist auch Kind of Blue ist dasselbe.
Ja.
Also eigentlich jedes Lied auf Kind of Blue, aber natürlich vor allem All Blues, dieser Walzer. Das beginnt mit dum, du ding, du ding, du ding, du ding. Und du ist völlig klar, was jetzt kommt. Ja.
Also die Basslinie doch immer sehr wichtig.
Es kommt drauf an.
Kommt auch auf den Bassisten an. Aber und der Break, den du vorher gesagt hast, den hört man eben auch beim Art Blakey. Den möchte ich jetzt also auf jeden Fall nochmal einspielen. Eben diese Pause, nachdem das Hauptthema zu Ende ist und der Solist beginnt.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause sei das Solo-Break kurz erklärt. Ein Lied wird üblicherweise gespielt. Es gibt ein Thema und dann gibt es vielleicht eine Bridge. Das ist dann der B-Teil, sagt man auch dazu. Und dann gibt es normalerweise einen Teil Senior. Und dann gibt es am Ende vom Thema einen Stopp. Und in diesen Stopp beginnt dann der Solist hineinzuspielen. Und nach zwei oder vier oder manchmal auch mehr Takten kommt dann die Band wieder dazu. Und das ist das Solo Break. Wissenswertes mit Thomas Gantsch war das jetzt.
Sehr schön erklärt.
We'll be right back.
Ja, es gibt so viele Aufnahmen. Es ist wirklich schwierig, da jetzt ein paar herauszupicken. Und die Auswahl ist mir wirklich schwer gefallen.
Na Gott sei Dank redet man nicht über einen Donauwalzer. Wie viele Aufnahmen gibt es da?
Vom Donauwalzer, naja, aber die sind alle ähnlich. Also ja. Da wird nicht der Stil verändert und es wird nicht der Rhythmus verändert. Und es, ja, also so, ich weiß schon, was du meinst dazu. Aber ja, ich hätte mit dir auch nicht über den Donauwalzer sprechen wollen.
Warum nicht? Das möchte ich jetzt wissen.
Na, weil ich mit dir über Night in Tunisia sprechen wollte.
Okay. Aber was du mit Lust hast, über den Donauwalzer zu sprechen, komme ich gern vorbei.
Auf besonderem Wunsch. Ja. Aber ich habe in der Folge mit dem Georg Breinschmidt haben wir die Aufnahme von euch mit dem Donauwalzer, diesen Mashup, der dann Can't Buy Me Love wird, eingespielt.
Schau, das ist zum Beispiel ganz anders als der andere Donauwalzer.
Ja, stimmt, das ist ganz anders. Can't Buy Me Love ist ganz anders, als der Donauwalzer eigentlich gedacht war.
Wissen auch die wenigsten.
Wissenswertes mit Thomas Gansch. Also die Vokalversionen, die habe ich zu Beginn schon angesprochen und es gibt da auch so wahnsinnig viele. Also ursprünglich natürlich Lambert Hendricks and Ross, Manhattan Transfer und Bobby McFerrin, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, von Chaka Khan gibt's was, von Anita O'Day. Also du darfst dir jetzt deine wünschen.
Nach dieser Aufzählung würde ich mir Chaka Khan wünschen, weil das würde mich jetzt echt interessieren.
Sie hat den eigenen Text dazu geschrieben, also natürlich auch um das Ganze irgendwie.
Ja, aber sie huldigt ja den.
Sie huldigt
sie,
den, ja.
Sie würdigt ja den Dizzy und den Bird und die ganze Ära und sie macht ein bisschen Aufklärung.
Ja, stimmt.
Geschichtsstunde mit Chaka Khan.
Genau, in dem Sound der 80er Jahre.
Ja, aber ja. Der war nicht so schlecht.
Nein, nicht. Ich will ihn noch gar nicht schlecht reden.
Das ist absolut super und es spielen lauter. Lauter Weltmeister-Musikerin.
Gute Leute
Musiker,
mit,
ja.
Genau. Ja, und alle anderen gängigen Jazzaufnahmen, die gesungen sind von der Night in Tunisia, können sich die Leute selber suchen, sagen wir das jetzt so. Weil sonst sitzen wir morgen noch da, wenn wir alle
haben ja
Aufnahmen.
Nur mündige Hörer
ja.
Und Hörerinnen.
Stimmt.
Und die haben alle einen Internetanschluss.
Aber am schönsten ist es trotzdem auf Vinyl.
Gibt es unseren Podcast auf Vinyl?
Gute Idee. Die besten Folgen könnte man auf Vinyl pressen. Wenn ich einen da Geldgeber finde.
Du brauchst aber große Schallplatten für so eine ganze Folge.
Genau.
Ich glaube, es gehen nur 25 Minuten auf eine Seite oder höchstens 30.
Ja, ich würde natürlich ein Best-of rausschneiden. Ja. Du wärst dabei.
Boah, das war jetzt lieb.
Ich wiederhole mich jetzt kurz, weil wir haben es schon angesprochen. Also wirklich wichtig zu erwähnen, A Night in Tunisia markierte den Beginn von Dizzy Gillespies einzigartiger Mischung aus afrokubanischen Rhythmen und amerikanischem Jazz. Das Lateinamerikanische hast du ja vorher schon hereingebracht. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass der Song einfach auch ein Pflichttrompetenstück ist.
Ich glaube, es ist ein Stück, das aus der Jazzgeschichte nicht wegzudenken ist und das jeder, der sich mit der Musik befasst und die Musik spielt, auch einmal spielt und dem das einmal unterkommt. Es ist ja auch eins dieser Stücke, was interessanterweise selten gespielt wird. Auf Sessions, wenn man jetzt so auf Sessions geht, wo die Musiker immer wieder hingehen, weil das für die Musiker ein bisschen abgedroschen ist. Und es ist immer ein Zeichen dafür, dass ein Song wirklich gut ist, wenn ihn die Jazzmusiker nicht spielen wollen. Nein, es gibt einfach so viele tolle Musik, dass man das auch nicht muss. Aber es ist so ein bisschen, wenn einer sagt, okay, spielen wir nicht in Tunisia, dann sagen drei andere, okay. Mhm. weil das so omnipräsent ist und weil es eben so viele Aufnahmen gibt und weil ja die Leute immer sehr gern überraschen wollen und so. Aber ich, nachdem ich jetzt mit dir hier sitze bei dem Podcast, bin ich sicher, ich werde es im Dezember dann, wenn ich im Jazzland spiele mit meinem Quintett, werde ich die Nummer reinnehmen, weil eigentlich haben wir es auch noch nie gespielt dort. Mhm. Ich habe es auch selten gespielt, aber immer wenn dann auf Sessions irgendwo auf der Welt, wenn irgendwo, was weiß ich, eine International Trumpet Guild Conference ist und dann ist dort der Jam Session, dann kommt 100 Pro Night in Tunisia irgendwann. Und dann wollen 100 Pro am Schluss die Trompeter das, den Schluss spielen, den der Arturo Sandoval spielt, wo irgendwie über 4 Oktaven.
Ja, den habe ich auch schon vorbereitet.
Ja, ja, Schluss, ja, genau. Das haben wir eh schon geredet vorher. Das genau. Wollte, ja, aber das ist so, das macht es natürlich der Person, die von Jazzmusik lebt, ein bisschen, denen wird das oft ein bisschen vergällt durch diese. Durch diese Happenings. Aber ich finde es einfach ein irrsinnig toller Song.
Und man kann ja auch viel zeigen. Also man kann diese Ventilgeschwindigkeit, die es auch braucht für den Trompeter und
ja, man
so.
Kann man alles zeigen. Man kann rhythmische Versiertheit zeigen. Man kann stilmäßig sich sehr weit hinauslehnen und ausbreiten. Und man kann eine irrsinnige Spannung erzeugen, weil man über den Song eben durch seine Struktur sehr toll auch Geschichten erzählen kann. Weil du kannst ja ein Solo anlegen, jedes Solo hat einen Bogen. Ne? Und du kannst, entweder beginnst du unten und gehst nach ganz rauf, Höhepunkt, und kommst wieder runter. Oder du beginnst ganz unten und machst ein einziges Crescendo und es wird immer ärger. Oder du fängst ganz oben an, gehst ganz zurück. Also mit so einem Song lässt sich das vorzüglich machen.
Ja. Und der Dizzy war ja, wie wir schon gesagt haben, ein guter Trompeter und der war ja auch so ein High-Note-King. War der nicht sowieso auch der bessere Trompeter rein technisch als Miles Davis das war?
Würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
Und wenn der Dizzy Gillespie oben spielt oder die hohen Töne gespielt hat, der hat ja auch oben noch spielen können. Das können ja andere gar nicht.
Der Dizzy Gillespie war, wie vor ihm Louis Armstrong, eine Sensation auf der ganzen Welt. Also wenn der wo gespielt hat, dann sind alle hin und haben sich das angeschaut, weil man es nicht glauben konnte. Also es war unmöglich. Also man hat das, was der gemacht hat auf der Trompete, bis dahin für unmöglich gehalten. Und es gibt keinen Jazz-Trompeter, der nicht von ihm beeinflusst war. Keinen. Mhm. Auch nicht. Also auch Chet Baker war von Dizzy Gillespie beeinflusst, obwohl der ganz anders spielt. Aber der Dizzy hat eindeutig ganz viel in Bewegung gesetzt.
Ja, ein anderer, der diese hohen Töne auch sehr gut, du hast ihn vorhin schon erwähnt, kann, ist der Arturo Sandoval. Und der hat ihn, glaube ich, auch sehr verehrt, weil der hat, also das berühmteste Album von ihm, wo das drauf ist, A Night in Tunisia, ist Tomboito aus dem Jahr 1986. Und es gibt aber noch ein anderes Album, das heißt, Dear This, Every Time I Think of You. Das ist von 2011, das war ein bisschen später. Und ich möchte gern die Aufnahme von dem Album spielen, weil da steht dabei, bei dem Song A Night in Tunisia, das ist der vorletzte, glaube ich, auf der Platte, steht dabei Actually an Entire Weekend. Also die Platte heißt Every Time I Think of You, Actually an Entire Weekend. Das finde ich bei dem Song besonders schön. Und da hören wir jetzt den Schluss wegen der hohen Töne. Das ist eigentlich meine Lieblingsaufnahme von allen Coverversionen.
Wirklich?
Ja, weil die so fetzt einfach. Das ist schon super genial.
Naja, ist natürlich unglaublich virtuos und aufregend und unterhaltsam. Musikalisch immer sehr beeindruckend und natürlich auch wild und zügellos, hemmungsloses, ja, Trompetenspiel.
Absolut, ja.
Aber der Arturo ist natürlich auch ein totaler Showman und der ist sich dessen bewusst und der... Ich habe ihn in Wien einmal gesehen, man kann über den Abend viel sagen, aber langweilig war das keine Sekunde. Es war schon beeindruckend.
Ja, genial.
Es gibt auch eine sehr, sehr süße Dokumentation, wo der Dizzy in Kuba ist, wo quasi der mit dem Arturo zusammenkommt. Und der Arturo verdankt dem Dizzy ja alles irgendwie, sagt er immer wieder.
Ja, und umgekehrt verdankt der Dizzy... diese ganze, also für kubanische Musik hat er sich ja immer schon interessiert und er verdankt alles dem Mario Bossa, der ihm eigentlich in diese kubanische Musik irgendwie reingebracht hat auch.
Mhm.
Also von Generation zu Generation eigentlich.
Ja, so wird es immer weitergegeben. Mhm. Ne? Die Alten sagen es die Jungen.
Ja. Wir kommen jetzt auch schon in die Schiene, wo wir es den Jungen sagen, gell?
Ja, ich bin ständig von Jungen umgeben eigentlich mittlerweile. Mhm.
Naja, das hält eben jung.
Ja, wenn wir es positiv sehen.
Ja, alles kann man positiv sehen. Ja, den Lalo Schifrin, der ist ja auch Argentinier, der Pianist, den hat in den 50er Jahren auch für seine Band engagiert. Also er hat schon die guten Leute sich alle herangeholt.
Man muss ja sagen, dass der Dizzy war ein unglaublicher ein Dreh- und Angelpunkt. Irgendwie haben alle einmal mit ihm gespielt. Er hat aber nie... So das klassische Dizzy Gillespie Quintett oder sowas gibt es jetzt nicht in der Form. Es gibt da die Sache mit Dizzy und Bird, das ist vielleicht das Markanteste. Aber später, ich habe immer eine sehr hohe Fluktuation von Musikern wahrgenommen, mit denen er gespielt hat. Aber er hat nie so eine Aura der großen Kunst aufgebaut, sondern er war immer einer, der es weitergegeben hat, verteilt hat, die Jugend gefördert hat und ja, einfach eine wahnsinnig positive Geschichte hinterlassen hat, einen Lebensweg.
Es gibt ein Album von 1965, Live at the Monterey Jazz Festival. Da beginnt Dizzy Gillespie sein Konzert so.
That's close enough for jazz.
Ich kenne den Satz und er ist auch gut.
Er ist sehr gut.
Ich kenne auch, es gibt ein ganz großartiges, ein Doppelalbum, das gibt es nur auf Vinyl, das heißt Tarantella von Chuck Mangione.
Mhm.
Und auf der C-Seite, glaube ich, ist der Dizzy Gillespie Gast. Das ist eine sehr, sehr tolle, unterhaltsame Seite von einer LP, kann ich sehr empfehlen. Und da ist er offenbar schon, sagen wir mal, angeheitert und macht eine Ansage und erzählt, dass er, yeah, the Mangione family is like my family. Und dann huldigt er ihnen recht und freut sich so. Und dann sagt er, tomorrow I have to go to Miami and I have to leave at 6 o'clock. Shit! Das ist so lustig, das Publikum tobt. Er ist einfach ein Meister. Es gibt ja auch diese Ansage, wo er spielt ganz toll und dann sagt er noch, es ist nicht schlecht für einen Highschool-Abbrecher.
Mhm.
Also er hat immer einen guten Schmährennen, das taugt mir halt wahnsinnig.
Ja. Zum Schluss, ich meine, diese Version mit dem United Nation Orchestra.
Die habe ich gerade gehört beim Hergehen.
Ach so, eh.
Ich wollte als Vorbereitung, ich hab mich auf die Sendung so vorbereitet, dass ich diese Version mir angehört habe. Darum bin ich auch extra langsam durch den Regen gegangen.
Ja, kann man da langsam gehen bei der Version?
Bei der Version kann man langsam gehen, weil sie, die wechselt ja immer zwischen langsam, ja, das und schnell.
Genau.
Und der Grundrhythmus ist
genau, so fängt es an.
Ja. Also so in einem Zwölfachtel.
Ja.
Und dann wechselt die Band auf einmal am Schluss, antwortet die Band.
Und dann geht es wieder, genau.
Ja. Es ist eine witzige Auslegung.
Ja, du singst sehr schön, aber ich spiele es jetzt trotzdem ein. Zum Schluss. Also,
Entschuldigung.
Zum Schluss dieser Folge diese schöne Aufnahme mit Dizzy Gillespie und seinem United Nations Orchestra. Ist halt ähnlich wie die Sandoval.
Da hat er es her. Ne? Aber es gibt so ein paar Momente.
Zum Schluss spielt er...
Der Sandoval spielt auf der Piccolo-Trompete dann die klassischen Konzerte rein. Das ist der Sandoval.
Ah, das ist nicht der Dizzy?
Der Dizzy ist erst genau, der kann nicht mehr gescheit spielen. Der war ja schon, ich weiß nicht... 80er
oder so. Ja, da war er schon. Ja, genau.
Keine Ahnung, aber ja. Er hatte offenbar einen ganz schlechten Tag. Es gibt ein Video von derselben Tour, da spielen sie in Hamburg, da ist er wesentlich besser benannt.
Ja.
Also da dürfte er einfach echt einen schlechten Tag gehabt haben.
Möchtest du noch was Schlaues abschließend sagen zum großartigen Dizzy?
Ich kann nichts Schlaues sagen.
Ja, du hast eh schon viel Schlaues gesagt. Dann stelle ich dir meine letzte Frage, bitte, die in jeder Folge kommt. Thomas, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Kunst und Kultur können die Menschen dazu bringen, dass sie sich austauschen. Also vor allem in der Musik, von der Musikbasis, und da glaube ich auch ganz fest dran, ich kann mit jemandem diskutieren, stundenlang, ich werde den nicht erreichen oder von meinen Standpunkten überzeugen, aber ich kann Musik machen und dann eine direkte Verbindung ins Herz der anderen Person herstellen. Und auf dieser Ebene kann man dann eine respektvolle Kommunikation führen miteinander. Wenn die Menschen etwas gemeinsam erleben wie Musik oder Kunst und das gemeinsam schätzen, dann ist das ein Boden, auf dem Respekt wächst. Und dann kann man sich auch gegenseitig sagen, ich finde das nicht, was du sagst, und der andere kann sagen, ich auch nicht, und jetzt gehen wir auf ein Bier. Das funktioniert einfach besser mit Musik und Kunst und Kultur.